MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen beim MenaTalk. Mein Name ist Jasmina Remy und heute sprechen wir mit Dr. Alexandra Klei, Architekturhistorikerin, Autorin und Mitherausgeberin des Buches Jüdische Realitäten nach dem 7. Oktober. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und Kulturschaffenden hat sie ein Werk herausgegeben, das den tiefen Einschnitt des 7. Oktober 2023 und seine Folgen für jüdisches Leben in Deutschland und Europa und in Israel dokumentiert und reflektiert. Heute soll es um die vergangenen 2 Jahre gehen, um ein Israel, das sich verändert hat, Familien, die nach der Rückkehr der letzten Geiseln versuchen, wieder ins Leben zu finden und auf ein gesellschaftliches Klima, das weltweit Fragen nach Solidarität, Erinnerung und Verantwortung neu stellt. Alexandra, schön, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst. Kommen wir zur ersten Frage. Was war deine Motivation, das Buch Jüdische Realitäten nach dem 7. Oktober herauszugeben?
Es gibt so mehrere Vorgeschichten für dieses Buch. Es gibt zum einen, also wir sind ein sehr, sehr kleiner Verein mit Sitz in Berlin. Wir haben uns, ich weiß nicht, vor lange mehr als 10 Jahren gegründet. Wir hatten am Anfang einen Ausstellungsraum, dann ging das nicht mehr finanziell. Und dann haben wir angefangen, Jahrbücher herauszugeben. So thematische Jahrbücher, haben immer einen Call gemacht. Das waren so dünne Hefte. Es gab 4, glaube ich, in den vergangenen Jahren. Und das ist so quasi die eine Geschichte. Also wir haben quasi angefangen zu publizieren, künstlerische Arbeiten zu bestimmten Themen. Und haben dann, nach dem 7. Oktober eben, also spätestens nach dem 7. Oktober dann eben auch verstärkt festgestellt, diese Entwicklung, dass quasi Juden, Jüdinnen, Israelis, Künstlerinnen, AkademikerInnen so der Raum genommen wird durch Boykott, indem man sie also nicht mehr einlädt, aber auch indem man ihre Veranstaltung stört, indem man Ausstellung stört, indem man dass quasi dieser Raum, den jüdische KünstlerInnen und AkademikerInnen und so weiter haben, sich in dem Kulturbereich massiv verengt hat und also auch quasi in allen, ne, Hochkultur, Subkultur, es hat die ganzen alle Ebenen durchzogen. Und es gab für uns natürlich auch, also wir sind zu zweit, Annika Wienert und ich haben dieses Buch gemacht. Und für uns beide gab es quasi auch nach dem 7. Oktober so eine, wie für viele von uns, einfach auch so eine, aus einer anderen Perspektive als aus einer jüdischen, aber so eine Art von Lähmung. Also ich habe, glaube ich, lange auch in so einem Schockzustand existiert. Und dann gab es irgendwann den Punkt, an dem wir uns überlegt haben, was können wir mit den Mitteln, die wir haben, eigentlich machen, also wo, und wir fanden dieses Raum geben, also Raum schaffen, war für uns halt etwas, was wir einfach tun konnten, weil wir machen halt diese Bücher und haben dann beschlossen, dass wir dieses Jahrbuch quasi öffnen. Das war das erste Mal, dass wir kein Thema vorgegeben haben. Die einzige Vorgabe war quasi, oder der Call, wir haben einen Call geschrieben, der hat sich dass wir jüdische Künstlerinnen, israelische Künstlerinnen, Akademikerinnen und so weiter einladen, Beiträge bei uns zu veröffentlichen. Das war quasi die Vorgeschichte des, also diese Entwicklung, die dahin geführt haben, dass wir uns im August 2024 dazu entschlossen haben, dass wir unser neues Jahrbuch quasi einfach als Raum zur Verfügung stellen, Sachen zu veröffentlichen, die man veröffentlicht wissen möchte.
Wie ist denn die besondere Zusammensetzung der Beiträge? Also das Buch umfasst ja Essays, Gedichte, Fotografien. Wie hat sich das zusammengesetzt und wie ist das zu verstehen?
Wir haben keinerlei Vorgaben gemacht, weder was die Themen anging, noch was die einzige Vorgabe, die war, dass man es nicht mehr unbedingt mehr als 20 Seiten machen soll. Und wir haben, was für uns eine Überraschung war, es war quasi, wir hatten noch nie so viel Resonanz auf ein auf einen Call und auf einen, also es hat noch nie so viele Beiträge eingebracht. Und wir haben niemanden abgelehnt. Also alle Menschen, die mitmachen wollten, konnten mitmachen. Also wir haben jetzt nicht gedacht, ach, uns fehlt jetzt noch jemand, der oder die Gedichte schreibt, das muss jetzt da noch rein, sondern jeder und jede, die etwas beitragen wollte, die einen Beitrag hatte, die sind aufgenommen worden. Bis zum Schluss, zur Freude unseres Layouters, haben wir bis zum Schluss immer noch Leute aufgenommen, die sich gemeldet haben und die Lust hatten, etwas zu machen. Also das, was quasi das Ergebnis ist, ist allein davon abhängig gewesen, wer Lust hatte, sich daran zu beteiligen. Wir haben natürlich die Reihenfolge dann festgelegt an einem bestimmten Punkt. Aber auch da gibt's ja immer irgendwie einfach viele, viele, viele Möglichkeiten. Und wir haben, also die Beiträge haben sich zusammengesetzt quasi zum einen aus Leuten, die sich tatsächlich auf diesen Call gemeldet haben. Ein zweiter Punkt war, dass ich auch durch die viele Zeit, die ich in Israel verbringe, auch viele Leute kannte, die ich halt gefragt habe, ob sie Lust hätten, etwas dafür zu machen. Und das Dritte war dann auch, dass wir manchmal jemanden, also wo wir dachten, das wäre irgendwie total toll, wenn die Person quasi Lust hätte, etwas beizutragen. Oder dann haben wir auch manchmal, also in einigen Fällen auch jemanden angefragt sozusagen. Also das haben wir auch gemacht. Und das ist quasi zusammengesetzt aus diesen unterschiedlichen Entwicklungen und aus diesen unterschiedlichen auch Kontakten, die man hatte und die dann einfach sich weiterentwickelt haben. Und es ist auch so, wenn man das Buch sich quasi durchgeht, wir haben nicht nur Arbeiten aufgenommen, die nach dem 7. Oktober entstanden sind und oder sich auf den 7. Oktober beziehen, sondern auch, also Leute konnten wirklich veröffentlichen, was sie veröffentlichen wollten, also oder was sie denken, was passt oder was ihnen in diesem Punkt nach dem 7. Oktober wichtig ist, vielleicht nochmal zu veröffentlichen. Also es gibt zum Beispiel einen Beitrag von dem Fotografen Eli Singlakowski, der hat 2014 schon Synagogen fotografiert in Europa mit ihren Schutzeinrichtungen. Und wenn man das sich jetzt anguckt, dann sieht man den Unterschied natürlich nicht oder kaum. Das ist quasi eine Arbeit, die nach wie vor so aktuell ist, wie sie damals war. Oder und auch nochmal eine andere Bedeutung bekommt, aber ja.
Das Buch ist sehr liebevoll kuratiert und es ist auch sehr aufwendig gestaltet und herausgegeben. Kunst kann ja in diesen Zusammenhängen oft viel mehr ausdrücken, als Worte das können. Habt ihr das Gefühl, dass ihr diese Momentaufnahme auf eine ganz besondere Art und Weise festhalten konntet und wie war die Resonanz dazu?
Gute Frage. ich glaube, oder ich würde sagen, dass also es gibt viele Dinge, die ich an dem Buch wirklich sehr mag und auch an diesem Projekt sehr mag und die mir echt krass viel auch bedeuten. Und ich glaube, dass es unterschiedlich auch ist. Ich denke halt, dass ich würde sagen, dass es schon so eine Vielfalt von Zugängen und von Arbeiten aufgenommen sind, die sich zum Teil ergänzen. Also es gibt Sachen, die dann, also unabsichtlich, das haben wir nicht geplant, aber die sich dann irgendwie im Inhalt oder in der Form aufeinander beziehen. Und andere, die halt, also da auch so eine Weite aufmachen von Themen, die man in dem Zusammenhang relevant findet oder die Leute halt, wo Leute einen Raum gesucht haben und gefunden haben, in dem sie den thematisieren können. Es gibt sehr, sehr persönliche Arbeiten. Und es gibt auch sehr, also in dem Sinne, dass jemand, also ein professioneller Fotograf anders Bilder veröffentlicht als es gibt eine Arbeit von einem Reservisten, der quasi dieses Warten mit einem Handy aufnimmt. Es gibt so eine, ich finde, es gibt eine sehr große Spannbreite von Themen und Zugängen und ich würde auch sagen, das ist eine der Stärken, dass man so unterschiedliche Zugänge finden kann. Auch thematisch, ne? Also ich meine, das sind halt ganz, also auch was die Themen halt angeht. Und wir haben auch sehr viele, also die BeiträgerInnen kommen aus verschiedenen Ländern, es ist nicht nur Deutschland und Israel. Das kommt auch noch dazu. Also
Wie hast du den Prozess erlebt, die Erfahrungen und künstlerischen Ausdrucksformen in das Buch zu bringen? Wie viel Nähe, wie viel Schmerz war dabei auszuhalten?
Noch eine gute Frage. Wir haben das Buch in weniger als einem Jahr fertig gemacht. Und es ist ein sehr umfangreiches Buch. Und es war also schon in der Sache eine sehr intensive Zusammenarbeit. Also eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit. Also Annika Wienert, ich, die Beteiligten und unser Layouter, Darius. Es war schon in der Sache eine sehr intensive Zeit. Es war für mich auch nochmal persönlich eine sehr intensive Zeit, weil ich sehr viele der Beteiligten schon kannte, also quasi eine Zusammenarbeit oder eine Freundschaft fortgesetzt habe oder nochmal eine andere Ebene damit reingebracht habe. Oder dann eben auch erst kennengelernt habe. Ich glaube, wir haben alle Beteiligten zu einem bestimmten Zeitpunkt getroffen und auch mit denen haben sie es oft erst kennengelernt und alle Beiträge, oder nicht alle, aber sehr viele von den Beiträgen sind wirklich auch begleitet von intensiven Zeiten zusammen. Und es gibt einige Beiträge, die von Menschen sind, die auch nach dem 7. Oktober erstmal nichts machen konnten. Also die nicht die Künstlerinnen sind, aber quasi nichts produzieren konnten, sondern die und dann quasi mit dieser Anfrage bei uns mitzumachen eben auch so einen Rahmen geschaffen würde, wieder künstlerisch tätig zu sein. Und das, was man in den letzten Monaten zum Beispiel gesammelt hat an Bildern oder an Gedanken, in eine Form zu bringen, die zu veröffentlichen ist. Und es war zuallererst für die Beteiligten waren das intensive und nicht einfache Zeiten und es war auch, ich sag mal jetzt so, also für mich nicht immer einfach so, also ich musste ja ein bisschen oft mal auch mal sagen, jetzt, ne, das ist der Abgabetermin jetzt so, und auch quasi immer damit umzugehen und weil natürlich mir klar ist, wie schwierig das ist, das zu machen und wie sensibel das ist, das zu machen und wie ein Schwerpunkt dieser Arbeit war im Februar, als auch so in dieser Zeit, als einige der Geiseln in Israel rauskamen, also was eh eine sehr emotionale Zeit für alle war. Und dann quasi immer noch das reinzubringen. Also es war schwer ist nicht das richtige Wort. Es war einfach wahnsinnig emotional. Und das nicht einfach immer dann nicht einfach auszuhalten in all den Facetten, die das bedeutet. Und weil es gibt einfach auch sehr viele Arbeiten in dem Buch, die mir persönlich, also zu denen ich nochmal einen anderen persönlichen Zugang habe, weil sie etwas berühren, was viel mit mir zu tun hat. Sind viele Dinge zusammengekommen. Da hat sich sehr viel, ich vermischte auch nicht, aber sehr viele Emotionen getroffen, sehr viele Ereignisse getroffen, sehr viele Begegnungen getroffen und
Wir können ja aktuell auch nur von dir sprechen, nicht von Annika und auch nicht vom Werkraum selbst. Aber gab es Geschichten oder Beiträge in dem Buch, die dich ganz besonders bewegt haben und die dir vielleicht auch gar nicht mehr aus dem Kopf gehen?
Das ist durchaus eine total schwere Frage, weil es gibt quasi etwas, was ich sofort sagen würde. Also es gibt irgendwie Beiträge, die mir als erstes einfallen würden, wo das so unmittelbar so ist. Also wir haben zum Beispiel ein Trauertagebuch, das haben wir erst auf Hebräisch bekommen und dann haben wir Teile davon übersetzen lassen von Ronny Gross eine Freundin von Carmel Gatt war und dann auch sehr dieses Tagebuch eben angefangen hat im Zusammenhang mit ihrer Ermordung im letzten August, September. Und das ist natürlich Also das ist natürlich auch als LeserInnen, ja, also einfach schwer auszuhalten. Und da gibt es irgendwie ganz viel. Also es gibt da in diesem, die beschreibt ja dieses, wie quasi am Tag, bevor es offiziell war, schon das so, es gab so Gerüchte und man hat so, es war schon etwas da, obwohl es noch nicht da war. Und das beschreibt sie oder das bezeichnet sie so darauf geht sie ein, sagen wir so. Und es ist was, woran ich mich sehr erinnere. Also ich erinnere mich sehr an diesen Tag vor dem Tag und an dieses Gefühl, dass man so, und das sind dann natürlich so Momente, wo, also das ist dann auch jemand für jemanden wie mich, ich lese das dann und dann, ich kann damit sehr viel anfangen, was sie da beschreibt. Und es gibt auch, oder eine zweite Arbeit, die mir sehr nahe ist, ist der erste Text von Jackie Klein, die quasi so also ganz viele Momente beschreibt und sich ausgehend von Bildern aus dem Alltag quasi eine Geschichte erzählt, der Monate nach dem 7. Oktober in Israel und in Großbritannien kurz. Und das ist zum Beispiel auch eine Arbeit, die ist mir sehr nah, weil das deckt sich mit vielem. Also, und da war es zum Beispiel so, dass sie hat sehr viel mehr Bilder geschickt, als wir verwenden konnten. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, da bei der Auswahl bin ich raus. Also das kann ich nicht, bin ich die Falsche, kann ich nicht machen. Das ist mir zu nah, ist mir zu emotional. Das sind so diese zwei Beiträge zum Beispiel, die mir immer als erstes einfallen würden bei so einer Frage. Aber wenn ich dann das Buch durchgehe, dann stimmt es nicht mehr, weil dann ist habe ich zu jedem Beitrag eine sehr persönliche, sehr persönlichen Zugang. Also mir ist keiner dieser Beiträge ist für mich irgendwie pragmatisch da drin, sondern jeder dieser Beitrag ist für mich, also natürlich drin, weil die Leute das wollten und weil wir dem eine Berechtigung geben, das zu veröffentlichen. Aber ich habe auch, also wirklich zu allen Beiträgen einen sehr persönlichen Zugang. Und es ist für, also es gibt da keine
Präferenzen oder, ja.
Also diese Geschichten, die ich damit verbinde, sind natürlich unterschiedlich. Also klar, sind auch unterschiedliche Arbeiten. Aber allein schon, wie wir zu allen Beiträgen gekommen sind, ist immer eine eigene Geschichte. Und auch in der Regel auch mit Emotionalität verbunden. Und das insofern, also da gibt's dann nichts, was da
Und für Annika wird das auch anders sein.
Ist auch wirklich, also darüber zu reden, so in die Beiträge zu. Für Annika wird es auch anders sein. Es ist ja nicht mein erstes Buch, es ist nicht nur mein erstes Jahrbuch, sondern es ist auch, ich habe schon viele Bücher gemacht, auch herausgegeben im Akademischen. Und ich habe noch nie so eine intensive Zusammenarbeit für etwas gehabt, die so mit so viel Emotionen auch verbunden ist und mit so viel, wo die einzelnen Dinge so krass viel Bedeutung
haben. Das merkt man im Buch auf jeden Fall auch an.
Danke.
Wir haben jetzt circa 2 Jahre nach dem 7. Oktober 2023. Die letzten lebenden Geiseln sind wieder bei ihren Liebenden, bei ihren Familien. Du bist ja die meiste Zeit auch irgendwie in Israel vor Ort gewesen. Wie würdest du denn beschreiben, dass sich die israelische Gesellschaft und der Alltag der Menschen in den letzten 2 Jahren verändert hat?
Ich glaube, also ich würde aus meiner Perspektive sagen, dass ich noch ein bisschen Zeit brauche. Also zur Einschätzung, also weißt du, es ist einfach so eine lange Zeit, die aus sehr vielen Ereignissen bestanden hat, aus sehr viel Emotionalität, aus sehr vielen Ereignissen bestanden hat, aus sehr vielen Entwicklungen bestanden hat. Und manchmal denke ich, oder ich denke jetzt, nachdem diese 20 lebenden Geiseln rauskamen, es gibt erstmal Zeit, darüber nachzudenken, Ordnung vorzunehmen, also so, ne, dass man sich will, also so diese Entwicklung auch im Kopf mal nachzuzeichnen, was eigentlich zu bestimmten Zeitpunkten und was das bedeutet hat. Ich habe vor 3 Monaten oder so habe ich ein Buch gelesen, es ist relativ kurz nach dem 7. Oktober erschienen, das heißt Schutzraum 7. Oktober ist es in Deutschland erschienen. Es ist ein relativ dünnes Buch mit so kurzen Texten. Sehr schönes Buch. Sehr schöne Auswahl von Texten. Und als ich das gelesen habe, habe ich verstanden, dass, und die Texte sind mehrheitlich kurz nach dem 7. Oktober geschrieben worden. Und als ich das gelesen habe, habe ich verstanden, dass da ist mir erst klar geworden, dass in dieser Zeit wirklich auch eine Entwicklung ist, gewesen ist. Also das quasi, ne, dass die Situation in den ersten Monaten danach noch natürlich total andere waren, als es jetzt war. Ich kann mich daran erinnern, dass man natürlich, also die sich nicht vorstellen konnte, dass es 2 Jahre oder mehr als 2 Jahre dauert, bis die Leute da wieder rauskommen. So, also nur um das eins der es gibt darin ja auch unterschiedliche Phasen. Und wenn ich jetzt mir überlege, wie lang diese Phase zum Beispiel war zwischen den ersten, dass die ersten Geiseln damals im November, hauptsächlich im November 23 freigekommen sind und dann diese großen Freilassungen, die es erst wieder im Februar, März gab. Also ne, wie viel Zeit es ja dazwischen gab. Ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf die die Kämpfe der Familien, weil das ist hat für mich die größte Rolle gespielt in den letzten 2 Jahren. Was auch immer wieder für neue Kampagnen entwickelt wurde, wie sich immer wieder und wie es dazwischen auch einfach so Zeiten von so einer, also Lähmung gab, wo man nicht das Gefühl hat, es geht nicht mehr vor und nicht zurück. Da ist so viel. Vielleicht muss man, glaube ich, die Frage auch ein bisschen. Das ist eine sehr große Frage. Also es ist sehr schwierig, darauf, also eine tatsächliche Antwort zu finden, weil die tatsächlich sehr, also es ist einfach eine der intensivsten Zeiten offensichtlich gewesen. Und es ist schwer, das zu beantworten in dieser Form, weil es sehr, sehr viel, da einfach sehr viel passiert ist und sich sehr viel auch, es gibt sehr viele Aspekte, die da drin eine Rolle spielen. Also bin ich meistens in Tel Aviv und man allein, wenn man sich überlegt, was da, wie Stadt funktioniert hat in diesen 2 Jahren, oder?
Wie erlebst du denn das Verhältnis zwischen Israel und der Außenwelt, insbesondere im Hinblick auf Solidarität? Du erlebst das ja wahrscheinlich insbesondere auch sehr im Kulturraum. Aber auch auf die zunehmende Isolation. Würdest du auch sagen, dass sich da die letzten 2 Jahre alles eher verschlechtert hat? Oder würdest du sagen, es ist eigentlich gleich geblieben, aber es ist einfach deutlicher geworden?
Also ich denke, dass es sich unfassbar verschlechtert. Also ich glaube, dass es ich finde es immer ganz oft schwer, quasi zurückzugehen vor diese Zeit. Und ich meine, wir waren natürlich auch in Deutschland schon vor dem 7. Oktober mit BDS-Aktionen zum Beispiel konfrontiert. Und ich weiß, die meisten von uns haben auch bestimmt schon mal die Situation gehabt, wenn wir Englisch, also Musik aus dem Englisch oder aus Großbritannien gut finden oder Schauspielerinnen, dass es irgendwann den Moment gab, wo wir feststellen mussten, dass sie halt irgendwie, also BDS angehören, dass sie es gut und richtig finden und so weiter. Das haben wir schon vor dem 7. Oktober, die Erfahrung haben viele von uns einfach schon vor dem 7. Oktober gemacht und vereinzelt eben auch in Deutschland. Also es hat natürlich immer mal wieder eine Rolle gespielt. Aber zumindest hier, also die Wucht, mit der das, also alles, ja, also mit der das quasi sich bis heute trägt, das ist ja auch noch, die Humboldt-Uni hat jetzt gestern oder heute, die Studierenden haben beschlossen, dass sie also BDS nicht mehr ausschließen wollen. Und das und ich denke, dass zum einen welche Bereiche es betrifft, also ne, dass wirklich also kein Bereich in Kultur oder Akademie davon ausgenommen ist oder sein muss. Also das ist, ne, das kann irgendwie überall oder spielt überall eine Rolle. Die Gewalt, mit der das einhergeht, also das, ne, also sowohl sprachlich als auch bis hin zu tatsächlich körperlicher Gewalt oder Androhung von Gewalt oder dem und es auch dieses, was auch bei diesem, als wir angefangen haben, dieses Buch zu machen, es gab dieses, ich kannte einfach plötzlich Leute, oder ich kenne auch jetzt immer noch Leute, das weil es mich eben ein bisschen in die Gegenwart zieht, Also im akademischen Bereich, Freundinnen von mir sagen, sie bewerben sich einfach nicht mehr auf Tagungen, auf Stipendien, weil sie davon ausgehen, dass sie eh nicht genommen werden, weil sie aus Israel sind. Oder ich kenne auch Filmemacher, die gesagt haben, sie bewerben sich mit ihren Filmen nicht mehr bei Festivals, weil sie eh keine Chance haben werden, weil es da quasi das, ne, kein, das ist nicht, also das so, und das ist alles viel offensichtlicher geworden und viel aggressiver geworden. Und auch, also das, die, diese Möglichkeiten von Boykott und die Durchsetzung von, die sind, haben sich ja auch, also ziehen sich einfach auf so vielen Ebenen dadurch und man kommt, also keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich komme gar nicht mehr hinterher. Und dann, dann entdeckt man immer noch, ich glaube schon, dass ich sehr, sehr Aufmerksamkeit sehr bin und wie ich jetzt auch nicht mit so vielen anderen, ich habe mich schon sehr intensiv damit beschäftigt, auch in den letzten 42 stelle ich trotzdem noch immer wieder fest, dass Sachen passiert sind, die quasi meiner Welt gar nicht also die ich gar nicht wahrgenommen habe. Und das ja, und das, also das ist jetzt einfach einfach, das ist eine Art von Realität, die der wir jetzt konfrontiert sind. Ich habe sehr viele Anfragen oder sehr, weiß nicht, was sehr viele sind, aber ich hatte jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr oft, dass Menschen aus Israel, die ich noch nicht kannte, Künstlerinnen und auch ForscherInnen mich gefragt haben, ob ich ihnen helfen kann, eine Ausstellung in Deutschland oder in Berlin zu machen, ob ich Leute kenne und so, oder ob ich irgendeine Menschen kenne, die Kooperation im akademischen Bereich machen möchte. Einfach weil, also nicht mehr nur, weil man weiß, wie schwierig das ist, sondern auch, weil man nicht mehr weiß, wo man sich hinwenden soll. Also es gibt quasi keinen offensichtlichen Raum und es gibt keine offensichtlichen Möglichkeiten, von denen man weiß, dass man gut aufgehoben ist, möchte ich mal sagen. Also, ne, wenn, also man, da kann man irgendwie 10 Bewerbungen oder 20 Bewerbungen einfach in den deutschen Raum, in deutsche Galerien schicken, aber wer will sich das schon antun noch? Also mit dem Wissen, dass die Möglichkeit, dass Sachen abgelehnt werden, einfach so enorm hoch sind. Und ich weiß auch nicht, also ich glaube, das ist, also ich weiß zum einen nicht, wie wir das hinbekommen, dass sich das ändert, grundsätzlich, aber ich denke auch, dass es quasi zu unseren Aufgaben gehört, als Menschen, die die Möglichkeit haben, Räume zu schaffen, also möglichst das so gut es geht, neue Netzwerke herzustellen, neue Räume aufzumachen, neue Möglichkeiten zu finden, Kooperation einzugehen, Menschen, also Räume für ihre Kunst, für ihre Arbeit zu öffnen. Das, also es ist so ein bisschen beides. Ja, ich sehe die Schwierigkeit darin und das, die Unmöglichkeiten, die da, mit denen wir konfrontiert sind. Aber gleichzeitig denke ich, das ist das, was wir tun müssen, Räume schaffen.
Hast du eine Ahnung oder eine Idee davon, wie man israelischen kulturschaffenden Künstlern, Künstlerinnen vielleicht helfen kann? Also es gibt ja immer viele Leute, die dann tatsächlich auch aktivistisch werden wollen. Hast du da vielleicht eine Idee? Was würde helfen? Was könnte man ganz konkret tun und in die Tat umsetzen?
Ich habe in den letzten 2 Jahren habe ich immer mal wieder die Feststellung gemacht, dass Menschen in Deutschland, die schon mal in Israel waren und israelische Freundinnen haben oder mit Israelis zusammengearbeitet haben, sich nicht gemeldet haben, weil sie nicht wussten, was sie sagen sollen oder weil sie nichts Konkretes anzubieten hatten oder was auch immer. Ich denke irgendwie, das gilt nach wie vor, der erste Schritt oder was ist irgendwie einfach sich wirklich zu melden und zu sprechen. Also zu, ne? Und wenn man nur sagt, ich bin immer noch da. Trotz all dem Irrsinn, der hier passiert, ich bin trotzdem noch für dich da, ich bin noch mit dir befreundet, ich habe Lust, weiter Sachen mit dir zu machen. Ich glaube, es müssen gar nicht so große Sachen sein. Man muss nicht die große Idee haben, sondern es reicht, oder es, also dieses, ich glaube, diesen, oder was ich merke, also, ne, das, oder was mir zugetragen wird, sozusagen, diesen Grad an Isolation, Einsamkeit, ich meine, es ist Einsamkeit auch, ne, die damit einhergeht. Das klingt irgendwie so, also wir alle sind irgendwie auf sozialen Netzwerken und ziehen da irgendwas draus oder mehr oder weniger, aber wir sind darüber auch eine Art vernetzt und ich kenne so wahnsinnig viele Leute, die einfach ihre Kontakte beschnitten haben, oder oft bei Facebook zum Beispiel, das hat ja in Israel eine andere Bedeutung als hier. So, und weil das, ne, weil sie plötzlich gesehen haben, dass Leute, mit denen sie, keine Ahnung, 10 Jahre befreundet waren, Pro-Palestine-Posts machen. Und dieser Grad von Einsamkeit und Isolation, der auf diesen Ebenen entsteht, der ist enorm und ich glaube, dass der hier immer auch unterschätzt wird. Und ich glaube, also hier in Deutschland meine ich, unterschätzt wird. Und ich denke, dass es ein enorm wichtiger Anfangspunkt ist für alle Beteiligten, die das nicht so sehen, auf diesem Niveau auch Solidarität zu beweisen. Also es ist gar nicht so ein, es klingt nach so einem großen Wort, Solidarität zu beweisen, aber es ist eigentlich so dieses Dasein und zu zeigen, ich gehöre nicht dazu. Ich bin nicht, ich teile das nicht, weil es ist aus der Perspektive nicht immer auch nicht offensichtlich. Und wenn Leute nicht sagen, geht man oft davon aus und tut es auch oft zurecht, dass sie zustimmen. Also man muss schon, also ich glaube, so offensiv sich erkennen zu geben, ist eine gute, auch gerade in persönlichen Beziehungen, ist eine gute Möglichkeit. Und das Zweite ist dann natürlich, dass man Projekte entwickeln sollte. Also einfach, also wenn Leute hier Möglichkeiten haben, also ich sage das jetzt über den Bereich, in dem ich mich bewege, zum Beispiel Räume für eine Galerie aufzumachen, für Ausstellungen aufzumachen, dann macht es. Wenn es die Möglichkeit gibt für eine Kooperation im Wissenschaftsbereich, und sei es nur, dass man das ein Seminar mit jemandem macht, wie auch immer man das dann gestaltet, kann man dann sehen. Immer, also einfach machen, anfangen. Also ich glaube, dass, also ich, nicht nur ich glaube, sondern aus meiner Erfahrung würde ich auch sagen, dass selbst Dinge, die einem aus unserer Perspektive des Hierseins in Deutschland vielleicht klein vorkommen oder sind enorm, enorm wichtig gerade, weil es es gilt einfach, diese Isolation auch aufzubrechen und das auch nicht, also ich denke auch eben nicht mit, es ist dafür auch aus meiner Sicht zumindest auch egal, wie die Leute zum Krieg standen oder zum Vorgehen in Gaza, ist, also ich, ne, das nicht so sehr daran zu binden, was man selbst für eine privilegierte Meinung, wozu auch immer. Ich finde das, ich habe das in den letzten, auch in den letzten Monaten immer wieder festgestellt und spreche, und es macht mich, also es finde ich, also ich bin immer ganz betroffen, wenn FreundInnen, die ich habe oder Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte oder denen ich begegne, mir erstmal sagen, aber ich bin gegen den Krieg oder ich bin gegen das Vorgehen in Gaza. Das spielt für mich ein, also gerade was den Antisemitismus hier angeht, sollte das keine Rolle spielen. Und ich finde, dass die Leute sich nicht verpflichtet fühlen sollten, das erstmal sich zu distanzieren. Also das, von mir erwartet das ja auch niemand, ja. Also ich meine, wenn also auch das zu übergehen, finde ich, ne, Leuten zu. Es ist, die Situation ist schwierig genug und ich finde, sie sollte nicht davon diktiert werden, dass wir diese Erwartung haben, du darfst nur mitmachen, wenn du. Ja, das halte ich auch für ein schwieriges und aus meiner Sicht nicht okayes Vorgehen. Aber das, also sollen sowieso alle entscheiden, wie sie das machen wollen, aber also mich schockiert es wirklich, dass Menschen denken, die müssen erst eine bestimmte Vorgabe, von der sie denken, dass sie gewünscht ist, erfüllen, nur damit eine Zusammenarbeit möglich ist.
Ich glaube, das ist ein gutes Bild, das wir natürlich jetzt hier nur wortwörtlich quasi wiedergeben können. Aber ich glaube schon, dass man das dann sich besser vorstellen kann.
Ja.
Würdest du sagen, dass die Freilassung der letzten lebenden Geiseln und natürlich auch die Rückführung einiger toten Geiseln die gesellschaftliche Stimmung in Israel nochmal anders beeinflusst hat? Hat sich jetzt was verändert?
Ja, also ich glaube, also ich meine, das war, also der Tag selbst, an dem die 20 Geiseln, also hieß ja erst, es kommen alle raus, also alle da noch 48, Also ich habe sowas auch noch nie erlebt. Also diese Art von Emotionalitäten und diese Art von also nicht geschlafen und dann, ne, dann warten und diese ich weiß nicht, ob das nur in meinem Kopf ist. Also ich meine, viele Menschen sagen, dass sie dann wieder atmen konnten. Und ich finde, es klingt total, also ich finde es eigentlich komisch, dass ich sowas ausspreche, aber ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann wieder anders atmen. Oder ich atme wieder anders. So. Und es hat so einen anderen, und ich kann mir das nicht richtig gut erklären. Ich weiß nicht, also ich habe dafür keinen und es ist irgendwie auch komisch, nur so ein Gefühl zu beschreiben, aber ich hatte wirklich das Gefühl und ich weiß, dass es alle anderen, das ist etwas, was einfach wahnsinnig viele Leute immer wieder gesagt haben. Und ich fand auch, dass die Stadt danach anders war. Also das, ich fand sie plötzlich wieder heller und ich fand plötzlich mehr Leute auf der Straße. Es ist also so, das ist aber, also ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob es uns nur so ging, oder ob es Leuten nur so ging, dass man, ne, dass man auch danach ja gesucht hat, man, es ist ja irgendwie dieses, also ich fand, das durchzieht diese 2 Jahre auch sehr, dieses Suchen nach Begriffen und Beschreibung für etwas, was immer extremer wird. Also ich habe viel über Verzweiflung gesprochen, wenn ich auf diese Kundgebung gegangen bin zum Beispiel. Und die Verzweiflung wurde ja immer größer, aber es gibt ja quasi gar keinen Begriff dafür, dass Verzweiflung immer größer wird. Und wie ist es eigentlich zu, also ich, für mich zumindest war viel diese Suche nach Begriffen und etwas zu erzählen oder darzustellen, wo einfach, also wo Sprache auch nicht mehr funktioniert oder wo man Begriffe fehlen einfach dafür, um etwas im Extrem zu erklären, auch dieses Leben im Extrem zu erklären. Und insofern ist es auch so ein bisschen die Frage, ne, wie man das beschreibt, wie sich das verändert hat. Ich fand, was natürlich irgendwie auch, also eine aus meiner Sicht sehr krasse Entwicklung war in dieser Geschichte der Freilassung. Es hat sich ja dann erst im Laufe des Tages hat sich dann gezeigt, dass sie nicht alle rüberlassen, also dass sie quasi die Toten nicht zurückgeben. Und es ist so ganz langsam, also auch in meinem Gehirn ganz langsam nur durchgesickert. Und ich kannte einfach schon ganz viele Leute, die gesagt haben, die ihre Ketten abgenommen haben, die Transparente von den Balkons genommen haben, was auch immer. Und dann nicht so richtig wussten, was sie jetzt machen sollen, sollen sie jetzt wieder ran. Also ne, das war so ein es war so, also es gab einfach so diese, also so Extreme von Gefühlen aus meiner Sicht und es war schwer, das zusammenzubringen, ja, und das und ich habe vor diesen Familien, vor diesen dieser Organisation, dieses Hostage Forum, ich habe so viel Respekt vor diesen Leuten. Also was die für eine Arbeit gemacht haben, was diese Familien ausgehalten haben und so. Und dann, ne, auch das, wie es denen gelungen ist, dass tatsächlich auch dann, dass dann darüber gesprochen wird, dass die anderen auch alle zurück müssen. Und es war, ich war, und dann gab es ja quasi, es war Montag und dann am Samstag gab es die nächste Kundgebung und aus meiner Sicht auch enorm viel Angst, auch bei mir, dass quasi wir dann da zu 500 stehen, ja, also plötzlich kommt niemand mehr, weil alle auch, ne, einfach kaputt sind und weil sehr, sehr viel Energie gezogen hat und dann war der Platz voll wie selten. Also es sind einfach so viele Menschen gekommen, um sich dafür einzusetzen, dass wirklich alle bis zur letzten Geisel zurück müssen, dass es da kein, dass nicht zurückgetreten wird, dass nicht davon keine Abstriche gemacht werden. Dass auch die Überlebenden daran Beteiligten, die Familien der Überlebenden daran Beteiligten, die Familien derjenigen zu unterstützen, deren Angehörige tot sind und wer weiß wo sind, ja. Und ich glaube auch, dass das, also ich meine, klar, das war auch noch, denke ich, nochmal so besondere Momente in all dem, dass man dass es weitergeht und dass es auch weitergehen muss und dass es nicht zu Ende ist und auch nicht zu Ende sein darf. Also wir dürfen einfach da nicht das vergessen, dass jetzt noch 4 festgehalten werden.
Danke, ich glaube, das waren wichtige Schlussworte. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast für ein auch nicht so leichtes Thema. Alles zum Werkraum und zu Alexandra Klei und Annika Wienert findet ihr auf jeden Fall auch verlinkt im Text unter dem Interview. Und Alexandra, dann wünsche ich dir noch erstmal alles Gute für deine weiteren Projekte.
Dankeschön. Vielleicht kann ich noch sagen, dass mein, vielleicht darf ich noch sagen, dass wir haben 500 Exemplare drucken lassen und nicht mehr viele sind da. Aber man kann es noch bestellen und über den Link vielleicht, keine Ahnung, man kann es quasi gegen Spende bei uns bestellen und wir senden das enorm gern zu. Dankeschön.
Danke dir. Dankeschön, Alexandra.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.